Es bekommen immer mehr Menschen in der Schweiz eine ADHS-Diagnose, auch im Erwachsenenalter, und immer mehr davon sind Frauen.
Es ist so wichtig, über ADHS und Gender zu sprechen, weil sich ADHS tendenziell bei Männern und Frauen anders äußert.
Wir sprechen darüber, woran es liegt, dass ADHS bei Frauen oft spät oder gar nicht erkannt wird. Das ist Frau Psyche, der Gender-Podcast der UPK, der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel. Ich bin Irene Grüter und ich freue mich jetzt in der zweiten Folge auf das Gespräch mit Dr. Viktoria Block, leitende Psychologin an den UPK und Expertin für ADHS. Viktoria Block, wir treffen uns in Ihrem Büro. Sie machen hier die Sprechstunden für Erwachsene mit ADHS. Bevor wir loslegen, warum liegen hier eigentlich so viele Magnetperlen rum?
In meinem Büro hat es einiges an Magnetperlen oder Magnetkügelchen oder auch andere Dinge, die man in die Hände nehmen kann. Und das hat damit zu tun, dass manchmal PatientInnen es benötigen, etwas mit den Händen tun zu können und das beim Konzentrieren helfen kann. Und das betrifft insbesondere meine PatientInnen mit ADHS.
Und es lenkt sie nicht ab, wenn die da dauernd an etwas rumfummeln?
Im Gegenteil, es kann sehr stark helfen, beim Gespräch bei der Sache zu bleiben und sich besser auf das Gesagte zu fokussieren, weil es immer so einen Grundstimulus gibt in den Händen.
Jetzt haben Sie ja, bevor Sie zur UPK gekommen sind, an einem ADHS-Zentrum gearbeitet. Was fasziniert Sie denn eigentlich so an ADHS, dass Sie sich ganz darauf spezialisiert haben?
Das ist eine gute Frage. ADHS hat mich schon länger fasziniert, weil ich damit auch in meinem Umfeld in Kontakt bin und auch, weil es für mich sehr faszinierend war zu sehen, dass Menschen, die von ADHS betroffen sind, zwar viele Schwierigkeiten in ihrem Alltag haben und manchmal auch so starke Schwierigkeiten, dass sich noch andere Probleme entwickeln und auch wirklich psychotherapeutische oder psychiatrische Hilfe notwendig ist, aber auf der anderen Seite wohl auch viele Stärken zu beobachten sind, eine Energie und eine Kreativität und ja, auch eine Lebenslust, das hat mich immer sehr fasziniert.
ADHS ist also nicht rein defizitär, darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Jetzt sind ja etwa 2/3 Ihrer Patientinnen Frauen. Wie ist das zu erklären?
Ja, das Nachdiagnostizieren von ADHS, das ist etwas, woran wir gerade im Gange sind, glaube ich. Nicht nur hier in den UPK, sondern auch bei anderen Stellen sehen wir, dass sich viele Frauen auch melden, weil sie durch einen Arzt, durch ihre Therapeutin oder auch durch Familie oder durch eigene Recherche darauf gestoßen sind, dass möglicherweise eine ADHS unter ihren Problemen liegen könnte und deswegen wollen sie sich abklären. Und wenn wir daran denken, dass eben viele Mädchen nicht diagnostiziert werden, weil das einfach übersehen wird oder nicht als ADHS erkannt wird, die Probleme, die sie vielleicht in der Schule haben, dann macht es Sinn, dass mehr erwachsene Frauen jetzt noch abzuklären sind, wenn sie dann so viele Schwierigkeiten im Leben haben, dass es ihnen dazwischen steht.
Viele, die lange unsichtbar geblieben sind mit ihrer ADHS, die kommen jetzt erst in Abklärung. Man dachte ja lange, dass ADHS nur bei Jungs vorkomme. Seit wann weiß man denn eigentlich, dass auch Mädchen und Frauen betroffen sind?
Einige Wissenschaftlerinnen haben das schon in den 90ern gesagt an Konferenzen. Das wurde damals noch etwas belächelt. Auch als das erste Buch herauskam, das war auf Englisch. Und das ist ja noch nicht so lange her. Das ist ein Vierteljahrhundert oder 25 Jahre, wenn man sich das so überlegt. Und inzwischen weiß man das eigentlich ziemlich gut, dass Mädchen auch betroffen sind, dass aber häufig aufgrund der Sozialisierung die Symptome sich anders zeigen als bei Jungen.
Es gibt also genderspezifische Unterschiede bei diesen Symptomen von ADHS. Welche sind die wichtigsten?
Bei ADHS sprechen wir ja von einer Entwicklungsstörung, bei der es Probleme gibt in der Fokussierung, also in der Konzentration und in der Fokussierungssteuerung und auch darin, Dinge anzufangen und fertig zu machen, einer Hyperaktivität, die sich häufig auch körperlich äußert. Es scheint einfach so zu sein, als ob Jungen das mehr expressiv auch ausdrücken. Man könnte sagen, die Symptomatik, die stört andere wenn sie klein sind. Und Mädchen lernen sehr früh, dass dieses Ausdrücken von Hyperaktivität, dieses Unruhigsein, Dazwischenreden, laut sein, sich nicht in einen Klassenverband einfügen, von ihnen gar nicht gutiert wird. Und sie haben häufig ein höheres Interesse daran, zu gefallen, auch den Lehrern zu gefallen, und lernen früh, das zu kaschieren und sich irgendwie zusammenzureißen und das nach innen zu wenden. Das ist so der eine Punkt, deswegen bleibt es unsichtbar. Und der andere Punkt ist auch, es gibt verschiedene Ausprägungen. Also es gibt ADHS, wo das H ganz groß ist, also die Hyperaktivität ist ganz groß. Und es gibt auch ADHS, wo das H nach innen ist oder klein ist. Wir sprechen dann auch von ADS ohne das H. Und dort ist wirklich der Schwerpunkt auf der Unaufmerksamkeit, auf diesen Konzentrationsschwierigkeiten. Und die Mädchen sind dann ruhig und still, verträumt, langsam, trödlerisch. Und auch das geht leicht unter in einem Klassenverband.
Das heißt, die Jungs, die fallen mehr auf, nerven vielleicht ihr Umfeld auch mehr, während Mädchen das eher nach innen wenden. Woran liegt das denn? Ist das die gesellschaftliche Erwartung an Mädchen, die eine andere ist? Oder gibt es biologische Unterschiede?
Da gibt es verschiedene Theorien dazu. ADHS hat tatsächlich einen hohen genetischen Anteil auch. Jetzt haben Mädchen bekannterweise zwei X-Chromosomen und Jungs ein XY-Chromosom. Da gibt es eine These, dass das zweite X schützend ist für viele Dinge, nicht nur für ADHS, und sich deswegen die Symptome später ausprägen. Das ist so eine Theorie. Und dann gibt es auch die Nurture-Theorie, also dass es eine soziale Konsequenz ist, dass Mädchen diese Symptome nicht so häufig zeigen, weil sie als Mädchen die Erwartungen der Gesellschaft gerecht werden wollen, die traditionellerweise immer noch eher tendenziell sind, dass Mädchen ruhig sein sollen, angepasst, freundlich, einfach nicht auffällig. Und dann verstecken sie es schnell.
Wenn man jetzt über die Symptome von ADHS spricht, dann geht es wahrscheinlich vielen so wie mir. Man erkennt sich in einigen davon wieder. Also wir alle haben mal innere Unruhe, wir haben Stimmungsschwankungen, reagieren impulsiver, als man möchte, oder sind vergesslich. Wie finden Sie denn jetzt heraus, ob es wirklich ADHS ist?
Ja, das ist tatsächlich nicht so einfach. Es gibt die ganz klaren Fälle und dann gibt es die Fälle, da müssen wir sehr genau hinschauen. Wichtig ist einmal, der Beginn der Symptomatik muss in der Kindheit liegen. Zwischen dem 5. und 12. Lebensjahr muss es begonnen haben. Und dann haben wir mit dem ICD-10, also dem International Classifications of Diseases von der WHO, eigentlich auch eine klare Struktur, nach was für einer Kombination von Symptomen wir Ausschau halten. Und darauf basierend gibt es validierte Messinstrumente, also Messinstrumente, die untersucht worden sind und wo wir wissen, dass sie verlässlich sind, wie beispielsweise ein standardisiertes Interview, wo wir dann durch diese Symptome durchgehen. Da haben wir beispielsweise in diesem Interview für die Unaufmerksamkeit 9 verschiedene Symptome und für die Hyperaktivität haben wir auch 9 und wir prüfen die jeweils für das Erwachsenenalter, also ob es jetzt noch da ist, und auch für die Kindheit, als ob es früher da war. Und dort müssen mindestens 3 in der Kindheit und mindestens 5 im Erwachsenenalter vorliegen. Wir fragen auch nahestehende Personen, also wir fragen häufig Elternteile oder ältere Geschwister, die aktuellen PartnerInnen, ob sie uns noch mehr darüber erzählen können, und setzen dann wie so ein Puzzle zusammen und schauen, ob die Argumente, die für eine ADHS sprechen, überwiegen.
Da schauen Sie sich also ganz viele Faktoren und auch die Eindrücke des Umfelds an. Jetzt wird zurzeit ja viel berichtet über ADHS und deswegen sind manche jetzt unsicher, ob sie es vielleicht auch haben. Wie sind denn die Zahlen? Wie viele Frauen haben tatsächlich ADHS?
Wir gehen je nach Studienlage von etwa 2-5% der Gesamtbevölkerung aus. Das heißt also, jede 20. ist betroffen, je nachdem, wie man das erhebt. Und wenn wir davon ausgehen, dass Frauen genauso häufig betroffen sind wie Männer, dann gibt es gleich viele Frauen wie Männer, die eine ADHS haben oder die Kriterien für eine ADHS erfüllen.
Und jetzt andersrum gefragt, wie viele Leute denken oder vermuten, sie hätten eine ADHS?
Das sind vermutlich deutlich mehr. Eine Studie aus den USA hat das einmal erfragt und kam auf etwa 25% der Befragten, die für sich sagen, sie denken, sie hätten eine ADHS. Also es wird in der Allgemeinbevölkerung deutlich überschätzt.
Jeder vierte denkt, er hätte eine ADHS und jeder 20. hat es wirklich.
Genau.
Jetzt lassen Sie uns über ein ganz konkretes Beispiel sprechen. Ich habe Sie gebeten, sich ein Fallbeispiel auszudenken, eine typische Patientin, wie sie zu Ihnen hier in die Beratung kommen könnte. Wie nennen wir diese Frau?
Wir haben uns entschlossen, diese Frau Anna zu nennen.
Also dann sprechen wir über Anna. Warum sucht Anna bei Ihnen Hilfe?
Anna ist eine sehr typische Patientin. Sie ist eine Mutter, sie ist eine Person, die erfolgreich im Berufsleben steht und sie wirklich alle ihre Aufgaben richtig machen möchte. Sagen wir, sie ist Mitte, Ende 30, die Kinder sind noch klein und eigentlich hat sie es immer irgendwie hingekriegt. In ihrer Arbeit hat sie immer gute Resultate gehabt, auch in der Schule hat sie es immer hingekriegt und eigentlich dachte sie einfach, mit Fleiß schafft sie alles. Und seit sie nun auch noch die Kinder in ihr Leben rein organisieren muss, und natürlich gibt es Unterstützung vom Partner, aber da merkt sie einfach, dass die Energie nicht mehr ausreicht. Und sie kämpft und kämpft und kämpft und versucht es und versucht vor allem auch, dass niemand das mitbekommt. Und langsam und zunehmend erschöpft sie. Und mit der Erschöpfung stellen sich dann Ängste ein, stellen sich depressive Symptome ein und irgendwann merkt Anna, ich kann nicht mehr.
Anna ist es also ganz lange gelungen, die Symptome ihrer ADHS zu maskieren und jetzt ist sie erschöpft, jetzt hat sie eine Erschöpfungsdepression.
Genau, das mit diesem Maskieren ist eine ganz häufige Strategie von Frauen mit ADHS, dass sie einfach nach außen so tun, als hätten sie alles im Griff, damit keiner mitbekommt, was sie noch für extra Strategien machen, wo sie noch extra Zeit investieren, wo sie vielleicht auf Schlaf verzichten, um Dinge rechtzeitig fertig zu bekommen. Das ist eine ganz häufige Folge, dass irgendwann, wenn die Ansprüche steigen oder die Anforderungen steigen, an was man alles im Leben organisiert bekommen muss, dass dann einfach die Energiereserven immer ganz ausgeschöpft werden und man sich nicht mehr erholen kann. Und dass sich dann langsam auch depressive Symptome einstellen, fast als wollte der Körper Anna schützen.
Diese Maskierung ist unglaublich anstrengend. Das ist diese Anpassungsleistung, die sie dauernd vollbringen musste. Ja. Jetzt ist sie eben eines dieser angepassten ADHS-Mädchen gewesen. Ist denn ihren Eltern nicht aufgefallen?
Anna war einfach ein Kind, wie man das oft gedacht hat bei Mädchen. Sie hat geträumt, man hat von den Lehrern schon gehört, sie ist manchmal nicht ganz aufmerksam, sie hört manchmal nicht so gut zu, aber die Noten haben gestimmt, sie ist immer durchgekommen, sie war nie versetzungsgefährdet und dementsprechend hat auch niemand Handlungsbedarf gesehen. Sie hat nebenbei Sport gemacht als Kind, das hat sie gerne gemacht und das hat ihr wahrscheinlich auch sehr viel geholfen.
Kann es denn sein, dass es den Eltern nicht aufgefallen ist, weil die vielleicht selbst auch ADHS haben, ohne es zu wissen? Denn es ist ja eine neurobiologische Störung, die zu 70-80% erblich ist.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wir können eigentlich bei fast allen Mädchen oder Frauen mit ADHS davon ausgehen, dass ein Elternteil mindestens betroffen ist und dass es in der Familie noch weitere Fälle gibt. Somit ist wahrscheinlich ein Elternteil von Anna betroffen, aber wahrscheinlich auch nicht diagnostiziert. Schon alleine, weil das damals noch kein Thema war.
Und für die sind die Symptome dann in Anführungs- und Schlusszeichen normal, weil sie selbst eben auch so leben.
Genau. Eltern können dann Dinge manchmal auch nicht richtig einordnen, weil sie gehen davon aus, bei mir ist es ja auch so. Und so ist das halt, so ist das Leben halt. Dinge sind halt anstrengend, man vergisst halt vieles, dann muss man sich halt Strategien zurechtlegen, wie man das vermeiden kann, das Vergessen oder extra häufig kontrollieren. Vielleicht ist Annas Mutter eher zwanghaft geworden, wenn wir davon ausgehen, dass sie die Betroffene ist und hat immer viel kontrolliert und organisiert für sich und für Anna, damit das ja auch bloß alles funktioniert.
So ist es also zu erklären, dass Anna eben erst in ihren 30ern diagnostiziert wird. Sie kommt jetzt zu Ihnen in die Beratung. Wie können Sie ihr denn in dieser Situation überhaupt helfen?
Als erstes würden wir natürlich erst mal prüfen, weil sie kommt ja mit den Symptomen einer Depression. Da könnte, wenn man nicht gut hinguckt, das passieren, was häufig passiert, nämlich wir diagnostizieren eine Depression, Anna bekommt Antidepressiva, die helfen auch ein bisschen, aber irgendwie löst es das Problem nicht. Wir arbeiten an den Ängsten, sie lernt diese Ängste vielleicht besser zu kontrollieren, sich davon zu distanzieren, aber irgendwie löst es das Problem nicht. Und wenn wir jetzt mit ihr eine ADHS-Diagnostik machen, dann gehen wir viel tiefer. Dann schauen wir uns ihre Biografie an, ihren Werdegang, ihren schulischen Werdegang und auch die Zeit in der Adoleszenz, ihre Ausbildungszeit. Wir schauen uns ihre Beziehungen an, alle verschiedenen Lebensbereiche und versuchen uns wie ein Gesamtbild zu schaffen, zusammen mit den vorhin erwähnten Testdiagnostiken, die man auch noch macht. Und da würden wir vielleicht diesen Dingen auf die Schliche kommen, wo Anna überall maskiert, wo sie überall Ja sagt, obwohl sie gar nicht die Energie hat, weil sie denkt, sie müsse das auch noch schaffen, wo sie vielleicht Zeit für Rückzug braucht, sich das aber gar nicht zugesteht, weil sie denkt, alle diese Rollen, alle diese Aufgaben muss sie weiterhin auf dem gleichen Niveau genauso gut schaffen, auch wenn das sie den Schlaf kostet. Und dort könnte ich mit Anna dann in einer Psychotherapie auch reingehen und wir können an ihrem Selbstbild, an ihrem Selbstverständnis arbeiten. Wir können ihre Biografie gemeinsam wieder einordnen unter diesem neuen Gesichtspunkt und wir können gemeinsam überlegen, was braucht sie denn jetzt, damit das für sie ein sinnstiftendes, freudvolles, lebenswertes Leben ist mit ADHS.
Erschrickt sie denn über die Diagnose oder ist sie erleichtert?
Anna, wie die allermeisten Frauen, die die Diagnose erhalten, ist erleichtert.
Endlich wissen, was los ist.
Ja, wissen, was los ist. Viele Dinge, die dann im Nachhinein Sinn ergeben und auch eine unglaubliche Erleichterung, weil es passiert ja etwas mit dem Selbstbild von einem Mädchen, das das Leben lang maskiert und versucht, sich an Regeln und Gegebenheiten anzupassen, die eigentlich gar nicht so passend sind zu ihr. Jetzt plötzlich versteht Anna, dass sie gar keine Schuld trifft, sondern sie hat alles gegeben, was sie konnte. Und mehr kann man ja auch gar nicht von einem Menschen erwarten. Neu können wir uns dann fragen, okay, wenn ich nicht schuld bin an diesen Symptomen, aber sie halt trotzdem da sind, wie möchte ich mit mir und mit diesen Symptomen und auch in der Interaktion mit anderen damit umgehen?
Jetzt ist Anna, wie gesagt, ziemlich gefordert mit zwei kleineren Kindern, ihrem Beruf. Das heißt, sie hat einen intensiven und oft stressigen Alltag. Was kann sie denn jetzt anders machen, um besser klarzukommen? Die Situation ändert sich ja nicht.
Tatsächlich, das ist immer eine sehr schwierige Frage im Sinne von, der erste Schritt besteht ja meistens darin, mal zu schauen, was mache ich eigentlich alles und muss ich denn das alles überhaupt so machen? Eine Konsequenz davon ist häufig auch, dass wir uns überlegen müssen, wo kann sie zurückschrauben, wo kann sie 80-20 anwenden, dass nicht alles perfekt sein muss. Kann sie lernen, wenn mal was durch die Lappen geht, das leicht zu nehmen, sich nicht so viel zu sorgen darum. Und wo braucht sie Unterstützung? Häufig bedeutet das auch, wir müssen ein Bild, das wir von uns selbst hatten, loslassen. Und selbst wenn das bedeutet, dass wir damit auch Schuldgefühle loslassen können, ist das gar nicht so einfach. Wenn das mal geschafft ist, der Rest ist dann meistens leichter. Aber dieser Schritt, so sich von diesem Selbstbild zu verabschieden, von ja, der Frau, die krampft und immer die Extrameile geht und der alles schwieriger fällt, aber sie schafft es und sie macht es und sie trägt auch die Schuld für all die Dinge, die schieflaufen, ist gar nicht so leicht.
Das heißt, man muss sich erstmal mit der eigenen Identität auseinandersetzen. Wann sind denn Medikamente für Anna sinnvoll oder sind sie es überhaupt?
Ab dem Moment, wo Anna eine ADHS-Diagnose erhalten hat, hat sie Anrecht darauf, dass man das Verschreiben von Medikamenten prüft. Und da gibt es Methylphenidate und auch andere Wirkstoffe, die man für ADHS einsetzen kann. Und die Datenlage dort ist sehr, sehr gut. Also ist eines der wirksamsten oder wirkungsvollsten Medikamente, die wir in der Pharmakologie von psychiatrischen Diagnosen zur Verfügung haben. Für Anna macht es Sinn, das zu prüfen, wenn sie das möchte. Es kommt immer auch mit Nebenwirkungsprofilen und man würde sie mit einer Psychiaterin zusammensetzen, damit sie sich informieren lassen kann über die Wirkungen und die Nebenwirkungen und dann könnte sie das mal ausprobieren. Und ausprobieren bedeutet immer, man fängt mit einer kleinen Dosis an, man steigert die, bis man an dem Punkt ist, wo man merkt, das ist eine gute Dosis für mich und beobachtet dabei die Nebenwirkungen, ob die zu stark stören. Und wenn Anna zu der großen Mehrheit der Menschen mit ADHS gehört, dann würde sie diese Medikamente recht gut vertragen. Die Nebenwirkungen wären okay. Es wäre vielleicht ein bisschen mehr Schwitzen, manchmal ein bisschen Appetitverlust. Und Anna könnte davon profitieren, dass so ein Methylphenidat dieses Fehlen von gewissen Stoffen im Gehirn ausgleicht. Dass wir sprechen da hauptsächlich von Dopamin, aber auch von anderen Stoffen. Und dadurch wäre sie eher in der Lage, die Konzentration aufrechtzuerhalten bei Aufgaben, die nicht so viel Spaß machen und sich zu fokussieren, an Dinge zu denken. Und es würde sich auch einfach effizienter anfühlen und das wäre gut auch für ihr Selbsterleben und würde sie im Alltag unterstützen.
Sie haben es gerade erwähnt, bei ADHS sind die Botenstoffe im Gehirn nicht richtig reguliert, vor allem Dopamin. Weiß man denn, wie diese ADHS-Medikamente spezifisch auf Frauen wirken, die ja diese hormonellen Schwankungen mit dem Zyklus haben?
Das ist ein Forschungsgebiet, das noch in den Kinderschuhen steckt tatsächlich. Von Berichten von Frauen wissen wir, dass sie ihre ADHS-Symptome nicht über den ganzen Zyklus hinweg gleich erleben, sondern es scheint zu interagieren mit den weiblichen Hormonen und deren natürlichen Schwankungen über den Zyklusverlauf. Ebenso kommt es zu einer Zunahme von Symptomen in der Perimenopause. Also scheinen Östrogene irgendwie mit diesem Dopamin und Noradrenalin und auch Serotoninhaushalt zu interagieren. Sehr viele Frauen mit ADHS haben auch ein ausgeprägteres PMS.
Also das Premenstrual Syndrome.
Ja, ganz genau. Und das ist einfach häufiger, dass sie starke Symptome haben vor der Periode, auch emotionale Schwankungen.
Also Gereiztheit oder depressive Symptome.
Mhm. Wir sprechen da von emotionaler Dysregulation, was eigentlich nur bedeutet, die Gefühle kommen sehr schnell und sehr stark und ich kann mich nicht selbst gut beruhigen. Und dann gibt es Tage, so Richtung Eisprung, dort sind die ADHS-Symptome nicht so stark. Und das macht natürlich auch etwas mit dem Erleben von Frauen, weil sie dann manchmal denken, sie können sich nicht richtig trauen. An manchen Tagen geht alles und dann an anderen Tagen geht gar nichts. Und was ist denn das? Und es ist nicht immer gleich. Und Kinder und dann auch TeenagerInnen beziehen das dann auf sich selbst und denken, ich bin das Problem, dass ich nicht jeden Tag gleich kann. Aber es mehren sich jetzt die Hinweise, dass das mit den Hormonschwankungen auch zu tun hat.
Es kann also durchaus sein, dass eine Frau mit ADHS rund um den Eisprung, wo das Östrogen hoch ist, nicht so große Schwierigkeiten hat, aber dann kurz vor Eintritt der Periode, da ist sie reizbar.
Zum Beispiel reizbar, aber es gibt auch eben die kognitiven Symptome. Also dass dann das Konzentrieren schwieriger fällt, das Erinnern schwieriger fällt, so einfach die kognitive Leistungsfähigkeit in dieser Zeit stärker beeinträchtigt ist. Und da könnte man jetzt natürlich folgerichtig sich überlegen, ob das bedeuten würde, dass man die Medikamentendosierungen über den Zyklus hinweg anpasst. Es gibt PsychiaterInnen, die tun das. Die schauen mit ihren Patientinnen und das ist sehr Patientinnen geleitet, weil die erleben ja ihren Körper, die können darüber Feedback geben, dass sie die Dosis über den Zyklus hinweg anpassen. Also in der Lutealphase etwas mehr und am Anfang des Zyklus etwas weniger. Und dass die Frauen das dann individuell für sich herausfinden, welche Dosisschwankungen sie brauchen, um mit diesen Symptomschwankungen das gut auffangen zu können. Aber es ist noch nicht in den Leitlinien drin. Also es gibt keine offiziellen Vorgaben und es gibt auch noch nicht genügend wissenschaftliche Daten dazu.
Da braucht es also noch Forschung und eben, Sie haben in Ihrer alltäglichen Praxis keine Leitlinien dafür.
Für die Dosierung von ADHS-Medikation über den Zyklus hinweg nicht, nein.
Kommen wir zurück zu Anna. Wenn Anna jetzt sich dafür entscheidet, sich nicht behandeln zu lassen oder wenn eben gar nicht erkannt wird, dass sie ADHS hat, was für Folgen kann das haben? Was wären die Risiken?
Anna ist ja schon am Beginn einer Erschöpfungsdepression. Diese könnte sich verschlimmern, diese könnte sich auch chronifizieren, sodass sich Anna über längere Zeit hinweg, mehrere Monate, nicht mehr erholt. Und eine häufige Folge könnte dann auch sein, dass sie ihren Job verliert vielleicht, den sie ja sehr mag eigentlich. Und es hat auch Auswirkungen auf ihre Beziehungen. Sehr häufig sind Frauen von ADHS, suchen auch andere Lösungen. Wenn Angst und Depression anfängt, eine Rolle zu spielen im Alltag, wenden sie sich vielleicht Substanzen zu. Also dass sie versuchen, beispielsweise mit Alkohol, sich zu entspannen, besser zu schlafen, diesen Stress irgendwie aufzufangen, was ja kurzfristig vielleicht Wirksamkeit zeigt, aber relativ rasch ein neues Problem kreiert, nämlich dass man substanzabhängig wird. Und gerade so Abhängigkeit von Alkohol oder Cannabis oder anderen Substanzen ist häufiger vertreten bei Menschen mit ADHS.
Menschen mit ADHS haben also ein höheres Risiko einerseits für Sucht- und Abhängigkeitserkrankungen, aber eben auch dafür, weitere psychische Erkrankungen zu haben als Folgeerscheinung.
Genau. Angst- und Depressionsrisiken sind erhöht. Tatsächlich auch das Risiko für Essstörungen, was ich finde, gerade für Mädchen mit ADHS sehr wichtig ist zu wissen. Also wenn ein Mädchen eine Essstörung entwickelt, dass man sich auch mal überlegt, ist da vielleicht noch eine unabgeklärte ADHS darunter? Sollten wir mal in diese Richtung denken zumindest? Manchmal kommt es auch aufgrund von dem jahrzehntelangen Leben mit ADHS-Symptomatik, ohne dass es jemals erkannt wurde, zu Persönlichkeitsveränderungen.
Wie zum Beispiel?
Ein Beispiel kann sein eben, dass man anfängt, alles zu kontrollieren, weil man damit irgendwie durchkommt und das weitet sich aus und man entwickelt eine zwanghafte Persönlichkeit, die alle Lebensbereiche und alle Beziehungen und jede Interaktion kontrollieren möchte. Und das hat natürlich Konsequenzen, weil möglicherweise stößt man vermehrt auf Ablehnung und verliert Freundschaften dadurch, hat Schwierigkeiten am Arbeitsplatz. Also es hat ganz vielfältige Konsequenzen.
Jetzt haben wir über die Herausforderungen und Probleme gesprochen, die ADHS mit sich bringen kann. Wir haben ja am Anfang gesagt, es ist nicht nur etwas Defizitäres. Auch in Ratgebern und Büchern lese ich, dass man ADHS auch als ein Geschenk sehen kann. Wie ist das gemeint?
Ich glaube, es ist wichtig, sich zu überlegen, wenn etwas 5% der Bevölkerung betrifft, ist es ja nicht selten. Dann gibt es wahrscheinlich auch einen guten biologischen Grund, dass es diese Ausprägung gibt, gesamtgesellschaftlich gesehen. Und wenn wir uns überlegen, was Menschen mit ADHS besonders gut können, sie sind beispielsweise in kreativen Berufen oder in Berufen, die viel Stress, viel Veränderung, viel Abwechslung, viel Druck haben, sind sie übervertreten. Eine Person oder eine Frau mit ADHS wird vielleicht eher Künstlerin oder Sängerin oder Schauspielerin oder Journalistin. Eine Frau mit ADHS traut sich vielleicht eher zu, im Notfall zu arbeiten als Notfallsanitäterin. Oder sie traut sich eher zu, ein Unternehmen zu gründen, weil sie eben nicht zuerst alle diese Risiken hin und her abwägt, sondern sie hat eine Idee, sie brennt dafür, sie ist überzeugt und sie traut sich und sie macht einfach erst mal. Gerade so, wenn es um die Berufswahl geht, glaube ich, kann ADHS eine ganz wichtige Funktion auch in der Gesellschaft erfüllen. Weil dieses vernetzte kreative Denken, diese Risikobereitschaft, die bereichert dann auch.
Manche sprechen sogar von ADHS als Superkraft. Wie stehen Sie dazu?
Ich kann es super gut verstehen, dass Menschen gerne für sich auch etwas umdeuten möchten. Gerade wenn etwas lange belächelt worden ist, eben die Zappel-Philips und die Zappelinchen, die können sich ja nicht konzentrieren. Und all diese Stigma-Aussagen, dass man da dagegen halten möchte. Ich denke, man kann mit einer ADHS gut leben, wenn sie erkannt und behandelt worden ist und wenn man ein Umfeld hat, in dem man diese Stärken eben auch leben kann. Und dann kann es sich manchmal wie eine Superkraft anfühlen. Also wenn ich beispielsweise in einer Sitzung ganz viele kreative Ideen für ein Problem denken kann, währenddem der Rest in meinem Sitzungsgremium vielleicht festgefahren ist in diesen Strukturen, aber weil mein Gehirn eben viel eher frei assoziiert, komme ich auf Dinge, die andere nicht kommen, dann kann das eine Superkraft sein.
Menschen mit ADHS können kreativer sein als andere. Mhm. Manchmal ist auch die Rede von einem Hyperfokus, den sie entwickeln können. Was ist das genau?
Genau. Menschen mit ADHS haben ja nicht eine Unfähigkeit, sich zu konzentrieren, sondern sie haben Schwierigkeiten, den Fokus aufrechtzuerhalten bei Dingen, die sie nur wenig interessieren oder die nicht so spannend sind. Und wenn es Dinge gibt, die einen Mensch mit ADHS fesseln, interessieren, wo intrinsisch ganz viel Motivation da ist, dann können sie sich sehr, sehr gut konzentrieren. Also bei einem Thema, was der Leidenschaft entspricht, kommt es dann zu einem Hyperfokus. So ein Hyperfokus bedeutet, ich bin mit all meiner Aufmerksamkeit beim Thema, ich arbeite effizient und tief und bin fast nicht davon wegzubekommen. Das hat dann so Nebeneffekte, dass man vielleicht vergisst zu essen und zu trinken und Pausen zu machen. Aber insgesamt können Menschen in dem Zustand ganz viel schaffen. Und es ist, glaube ich, auch dieses Flow-Erleben, das Menschen mit ADHS sehr an sich schätzen.
In den letzten Jahren haben sich gerade auf Social Media viele Frauen geäußert und geoutet mit ADHS. Hilft das für die Entstigmatisierung? Unterstützt das die Akzeptanz für Menschen mit ADHS?
Ich denke schon, weil es sind Beispiele dafür, dass man auch mit einer ADHS sehr viel erreichen kann. Also, dass es viele Träume gibt, die Realität werden können mit dem richtigen Setting. Ich hoffe, dass es dazu ermuntert, wenn man für sich denkt, das könnte bei mir der Fall sein, dass man sich auch Hilfe holt und mal genauer hinschaut, ob das jetzt dann schlussendlich eine ADHS-Diagnose ist oder nicht. Trotzdem wichtig zu schauen, wie kann ich das in meinem Leben leben, das ich leben möchte und so leben, wie ich es leben möchte und einen guten Umgang finden mit diesen Schwierigkeiten, die mir jeden Tag so begegnen.
Andersrum wurde in den Medien auch schon von einer Modediagnose gesprochen. Wie stehen Sie dazu als ADHS-Expertin?
Ja, das Wort Modediagnose hört man ziemlich häufig. Ich glaube, das taucht immer dann auf, wenn ein Thema gerade besonders viel Aufmerksamkeit bekommt. Und das kommt ja in Phasen. Und gerade jetzt ist der Scheinwerfer auf ADHS und auch auf ADHS bei Frauen. Tatsächlich finde ich das eine gute Sache. Wir vergeben keine Diagnosen einfach nur, weil es gerade modern ist. Das wäre auch unprofessionell, sondern wir haben sehr klare Kriterien, nach denen wir entscheiden und Diagnosen vergeben oder nicht. Das bedeutet manchmal auch, dass jemand mit einem Verdacht kommt und die Diagnose nicht erhält und wir ein anderes oder besseres Erklärungsmodell für die erlebten Schwierigkeiten haben. Aber die Aufmerksamkeit, die das Thema gerade bekommt, das finde ich eine gute Sache.
Wir hatten es am Anfang davon, dass viel mehr Leute denken, sie hätten ADHS, als es dann wirklich der Fall ist. Manche, so erlebe ich das in meinem Umfeld, wünschen sich schon fast diese Diagnose. Wie erklären Sie sich das?
Ja, dem bin ich auch schon begegnet. Ich denke, wir leben schon in einer sehr beschleunigten Gesellschaft. Viele, viele Dinge um uns herum verlangen ständig nach unserer Aufmerksamkeit. Schon alleine, wenn Sie daran denken, wie auch Filmsequenzen geschnitten sind im Vergleich zu früher. Auch Musikstücke haben kein Intro mehr, sondern es geht sofort los. Es ist einfach schnelllebig. Das ist anstrengend, auch für Menschen ohne ADHS. Und diese ganzen einzelnen Symptome, die kennt ja jeder Mensch eigentlich. Jede Frau weiß, ah, ich habe schon mal was vergessen, oh, ich habe schon mal Termine vertauscht, oh, ich hatte schon mal Mühe, mich zu konzentrieren. Und es ist sehr einfach, in dieser Welt, in der wir jetzt leben, mit diesem ständigen Kampf um Aufmerksamkeit, sich vielleicht auch mal dadurch erschöpft zu fühlen, das Gefühl zu haben, es ist zu laut, ich kann mich wie nicht mehr konzentrieren. Das heißt aber noch nicht zwingend, dass man eine ADHS hat.
Wenn man so ein Gefühl der Überforderung hat, wünscht man sich quasi eine Diagnose dafür, im Sinn von, ich bin nicht schuld daran, dass ich überfordert bin.
Das kann sehr gut einer der Gründe sein, also eine Erklärung zu haben und auch vielleicht mal die Verantwortung abgeben zu können. Ich glaube, das ist ein sehr menschliches Bedürfnis, das wir alle haben. Und letzten Endes müssen wir trotzdem alle irgendwie mit uns zurechtkommen. Mit Diagnose, ohne Diagnose, das ändert ja nichts daran, dass ich trotzdem einen guten Weg finden muss, mit mir und dem, was ich tun will, gut zurechtzukommen.
Fassen wir nochmal zusammen, wo es Luft nach oben gibt in Bezug auf Mädchen und Frauen mit ADHS. Die Wahrnehmung, die ist besser geworden heute, aber es fehlen weiterhin genderspezifische Diagnose- und Behandlungsempfehlungen. Ist das richtig?
Das kann man sehr gut so sagen.
Und es braucht weitere Forschung für die Behandlung für Frauen, die zyklusangepasst sind. Das wäre Punkt 2.
Das wäre sehr wünschenswert, dass wir das bald hätten.
Wie sieht es denn aus im schulischen Bereich, damit ADHS bei Mädchen eben auch früher erkannt wird, als das bisher der Fall war? Braucht es da noch mehr Aufklärung für Lehrpersonen?
Ich glaube, es ist wichtig, dass Lehrpersonen in ihrer Ausbildung darüber lernen, wie sich ADHS äußert, sowohl bei Jungen als auch bei Mädchen. Wie es sich bei Jungen äußert, das wissen die meisten LehrerInnen. Und wie es sich bei Mädchen äußert, darüber zu lernen, das könnte vielleicht gestärkt werden. Ich kenne aber in meinem Umfeld viele LehrerInnen, die gut Bescheid wissen und die sehr achtsam sind. Das heißt, ich glaube, da hat sich auch schon viel getan. Aber wir dürfen weiterhin das ADHS einfach mitdenken als eine Erklärungsmöglichkeit für Dinge. Wenn mein Mädchen vielleicht in der Schule Schwierigkeiten hat, im Sinne von, ich bekomme die Rückmeldung, sie träumt viel, dass ich dann das nicht einfach abtue, sondern vielleicht mal mit ihr hinsitze und frage, okay, erklär mir mal, erzähl mir mal, was passiert denn da im Unterricht? Erzähl mir mal, was machen denn deine Gedanken? So ein bisschen Informationen sammeln und das einfach als eine Möglichkeit mitdenken. Nicht, mein Kind ist einfach nur verträumt, sondern ich möchte erst mal verstehen, um was geht's denn da mit dieser Verträumtheit? Kann mein Kind mir vielleicht auch erzählen, dass es manchmal nur nickt und lächelt, obwohl es eigentlich gar nicht zugehört hat? Und so kann man eben diese Puzzleteile sammeln und das notwendigerweise kann man es dann abklären.
Es geht darum, das Gespräch zu suchen, nicht erst, wenn jemand stört, sondern eben auch, wenn jemand sich vielleicht eher zurückzieht und still wird.
Ganz genau. Und dass wir einfach die Augen aufhaben dabei und neugierig bleiben, um zu verstehen, was da bei den Mädchen abgeht.
Ganz herzlichen Dank, Viktoria Block, für das Gespräch. Merci fürs Zuhören. Das war Frau Psyche, der Gender-Podcast der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel. Ich bin Irene Grüter und hoffe auf Wiederhören.